Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Dein Weg zum Bewusstsein, der Podcast für die Persönlichkeitsentfaltung. Mein Name ist Marlin Reimann und ich arbeite selbstständig als Personal- und Business Coach. Heute möchte ich mit dir über das Thema Bindungsangst reden. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge und vermutlich werden es ganz viele Podcast-Folgen werden, weil das Thema Bindungsangst ist nicht so einfach und nicht so schnell erklärt. Und ja, ich habe natürlich mir auch so ein bisschen Unterstützung geholt. Ich habe jetzt keinen Live-Gast dabei, aber ich habe diverse Literatur dazu gelesen. Ich kann zwar auch aus eigenen Erfahrungen sprechen oder werde das natürlich auch tun, aber die ein oder andere Fachliteratur kam mir auch wieder in die Hand und ich habe sie nochmal durchgestöbert, weil das doch immer wieder ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Dieses Thema Liebe ist ja an sich schon mal sehr groß und umfangreich und dann kommt noch das Thema Beziehung hinzu und mit Beziehung oder Bindungsängste beinhaltet ja nicht nur die Liebesbeziehung, sondern halt auch Beziehungen wie Freundschaften oder auf der Arbeit. Das ist ja auch eine Art Beziehung. Aber ich habe mich jetzt erstmal darauf fokussiert, dass wir sagen, wir gehen in die Partnerschaft rein, in die Liebe, in das Thema, ne? Du, ich, du und ja, gehen in dieses Thema Stück für Stückchen rein, weil, wie ich ja eben schon sagte, es ist so umfangreich und ich finde auch, wenn man so ein großes Thema hat, sollte man es nicht so klein halten, sondern lieber, ja, genauer anschauen, noch genauer hinschauen, weil das möchte ich gemeinsam mit dir machen. Und ja, wenn du in einer Beziehung bist, wo du merkst, ich bin unglücklich oder ich gebe ganz, ganz viel und bekomme gar nichts zurück oder mein Partner verhält sich sehr, sehr ambivalent. Manchmal wird man vielleicht auch vom Partner geghostet. Dann könnten das alles Anzeichen dafür sein, dass man vielleicht mit jemandem zusammen ist, der bindungsängstlich ist. Aber genauso wie mit diesen Wörtern toxische Beziehung oder Narzissten, die ja gerne für irgendwas so gleich so rausgeholt und hingeworfen werden, muss man auch bei dem Thema Bindungsangst auch differenzieren können. Also nicht jeder, der sich nicht innerhalb von 3 Stunden auf eine Nachricht von dir meldet, hat gleich eine Bindungsstörung. Also gibt es noch so kleine, feine Unterschiede, die darf man gerne beachten. Und es ist nicht ein Rezept und es gibt nicht nur eine Bindungsangst, es gibt auch nicht gegen diese Bindungsangst ein Rezept. Und ganz wichtig ist auch, du musst immer bei dir bleiben. Wenn die Person, mit der du zusammen bist, dir nicht gut tut, kannst du sie nicht ändern. Du kannst sie nicht dazu bringen und dazu verleiten, dass sie dir irgendwann was Gutes tut. Du kannst deine Wünsche äußern, na klar, das darf man immer, das tue ich auch in meiner aktuellen Beziehung. Aber du darfst auch nicht vergessen, und da steigen wir auch mal direkt ein, eine Bindungsangst ist auch etwas wie eine Krankheit. Also derjenige kennt manchmal gar nicht seine Krankheit, der weiß gar nicht oder nimmt das gar nicht so wahr, als wäre er bindungsängstlich. Das ist für ihn normal. Für dich dann oder ja, ist es halt nicht normal, seine Handlungsweisen und wie er mit dir umgeht, aber für ihn ist das jetzt Alltag, weil er hat es so gelernt. Und ja, diese Ursachen von Bindungsangst, die kommen von der Kindheit. Und je nachdem, was du da gelernt hast, was du erfahren hast, wie deine Eltern mit dir umgegangen sind, kannst du halt gewisse Bindungsängste auch ja selber entwickeln. Manche haben vielleicht eine ganz kleine Spur davon nur in sich. Vielleicht wirst du dich das ein oder andere Mal wiedererkennen. Dann krieg nicht gleich eine Panik, dass du bindungsängstlich bist, sondern jeder von uns hat ja mal so den einen oder anderen Tick oder vielleicht auch das ein oder andere ja in seinem Kopf wie so ein Glaubenssatz, ich genüge nicht oder ich reiche nicht, der so ein bisschen auch in die Richtung gehen kann in Beziehungen, aber man darf nicht immer gleich vom ja, Schlimmsten ausgehen. War so eine Bindungsangst ist tatsächlich, dass diese Menschen wirklich Angst verspüren. Das ist jetzt nicht so dahergesagt, das ist wirklich, dass die Panik kriegen und den Fluchtmodus am liebsten anhaben und das Gefühl haben, auch davon erdrückt zu werden. Aber ich will noch nicht so viel verraten. Wir beginnen doch einfach mal mit diesen Ursachen. Also es gibt einmal die Mama, die kann eine Ursache sein, der Vater kann eine Ursache sein. Und je nachdem, wie Mama und Papa mit dir umgegangen sind, kannst du ja vielleicht schon mal so erahnen, wenn du Eltern hattest, die sehr liebevoll waren, sich um dich gekümmert haben, aber auch Grenzen gesetzt haben, hast du immer ein gutes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz gehabt. Hast du aber Eltern, die sich nicht für dich interessieren und abschieben und tatsächlich aber auch Desinteresse zeigen, selbst wenn ihr in einem Raum zusammen seid und die Eltern lieber irgendwas anderes machen und halt auch wirklich Sachen machen, die unwichtig in dem Moment sind, also sich gar nicht für dich interessieren und das über einen längeren Zeitraum und immer, immer wieder und die ganzen Jahre so hindurch, dann kannst du natürlich auch für dich selber auf einmal eine Strategie entwickelt haben, gerade so Kinder entwickeln dann Strategien, wenn sie merken, Mama und Papa achten nicht auf mich, egal was ich tue, ja, dann wirst du vielleicht zu schnell und zu sehr autonom, dass du sagst, okay, ich brauche keine anderen Menschen, auf die ist eh kein Verlass. Es kann aber auch sein, dass du ins Gegenteil umschlägst, dass du immer versuchst, deinen Eltern oder deinen Erziehungsberechtigten zu gefallen und denen alles recht zu machen. Dann könnte es sein, dass du heutzutage ein leichtes Opfer auch bist für Leute, die, ja, also für narzisstische Persönlichkeiten und aber auch für Menschen mit Bindungsängsten. Da komme ich aber später auch nochmal genauer zu so einem Beispiel. Also, ne, du kannst das eine erfahren, du kannst aber auch das komplette Gegenteil erfahren, dass deine Eltern, deine Mutter, dein Vater, deine Erziehungsberechtigten dich total einengen. Du darfst nichts alleine, du darfst kein Fahrrad fahren, weil das gefährlich sein könnte. Du darfst dich nicht mit Freunden treffen, weil die vielleicht erkältet sind und dich anstecken dürften. Du wirst einfach nur kontrolliert. Also du hast das Gefühl, du sitzt schon in einem Gefängnis drin, obwohl du gar keine Gitterstäbe vorm Fenster hast. Dann kann es sein, dass du als Kind so diese Tendenz dazu entwickelst, es darf niemand mehr so eine Macht über mich haben oder ich möchte einfach komplett frei sein. Die fühlen sich schon in der kleinsten Verantwortung, wenn diese Beziehung ein bisschen ernster wird, wenn man dann so sagt, wir sind aus dieser Dating-Phase heraus, jetzt wird es exklusiv, die kriegen gleich richtig Angst, dass die wieder eingesperrt werden, dass die wieder nicht sich selber leben, sein dürfen und sich spüren dürfen, sondern dass die dann für jemand anders oder dass jemand anders wieder über deren Leben bestimmen möchte. Und das versetzt die in Panik. Und dann gibt es verschiedene Wege von diesen Leuten auch, wie sie das dann ausführen, wie sie diese Beziehungen dann sabotieren oder beenden. Aber da kommen wir später noch zu. Jetzt sind erstmal so diese Ursachen unser Hauptthema. Und aus diesen beiden Extremen, was ich gerade gesagt habe, was man so erlebt, gibt es natürlich dann auch viele Unterstufen von Bindungsängsten. Also manchen Menschen macht es vielleicht nichts aus, wenn sie so erzogen worden sind und die Eltern sich nicht um sie gekümmert haben. Sie haben trotzdem genug positive Erfahrungen woanders gesammelt. Das gibt es natürlich auch. Je nachdem auch mit welcher Veranlagung du auf die Welt gekommen bist, wie du als Mensch mit deiner Persönlichkeit bist. So entwickelt sich das natürlich auch. Wenn du selber für dich selber eine Strategie entwickelt hast, dass du dir die Liebe, Zuneigung von Großeltern geholt hast und oder von Freunden oder eine liebevolle Tante hast, die dich aufgezogen oder viel begleitet hat in deiner prägenden Phase, dann muss das nicht zwangsläufig zu irgendeiner Störung geführt haben. Oder halt, dass du sagst, ich hatte zwar eine Mutter, die hat mich eingeengt, aber ich kann trotzdem in einer Partnerschaft sein, weil du deiner Mama verziehen hast, weil du das verstanden hast, okay, sie hat so gehandelt, sie konnte nicht anders, sie hatte selber vielleicht eine Zwangsstörung, dann muss es nicht zwangsläufig auch bei dir so enden, dass du sagst, ich will auf gar keinen Fall eine Beziehung haben. Aber wenn du irgendeinen Glaubenssatz davon rausgenommen hast, wie zum Beispiel, ich bin nicht okay, aber du bist immer okay, dann würdest du dich immer wieder in einer Beziehung zurücksetzen. Also du würdest dich nie auf einer Stufe mit jemandem anderen sehen Und weil du dich selber minderwertig fühlst, möchtest du auch gar keine Beziehung mit wem anders eingehen. Ja, weil du die Angst hast, du genügst nicht, du reichst nicht, du kommst nie dahin. Und damit du nicht wieder enttäuscht wirst, weil du das ja schon aus deiner Kindheit ganz oft wurdest, gehst du erst gar keine engeren Beziehungen ein. Das ist halt, oder derjenige, der diese Bindungsangst hat. Ja, und dann gibt es halt diese vermeiden ängstlichen Bindungen, wo du selber weißt, ich bin nicht okay, oder wo du für sich selber festgestellt hast, ich bin nicht okay und du bist auch nicht okay, also nichts ist okay, dann ist man sehr, sehr zurückhaltend, isoliert, versucht halt auch wirklich nicht, also ich will jetzt nicht sagen, alle Leute, die im Homeoffice sitzen, nicht rausgehen und der beste Freund ist ein Stein, dass die alle eine Bindungsangst haben. Manche haben auch das Leben so einfach so gewählt, weil sie es schön finden. Aber das deutet schon darauf hin. Also wenn ich mir selber nicht vertraue und auch meinen Menschen von draußen nicht vertrauen kann und auch gar nicht will, dann liegt da schon mal nahe, dass ich das auch nie gelernt habe. Und alles, was ich nie gelernt habe, kann ich zwar irgendwo anders gelernt haben, alles, was ich nicht von meinen Eltern gelernt habe, kann ich zwar irgendwo anders erlernt haben oder es mir später vielleicht auch selber beigebracht haben, aber wenn du nie die Chance zu etwas bekommen hast, dann wird sich das, was du erfahren hast in der Kindheit, bei dir festsetzen. Und normalerweise müsstest du für dich sagen, ich bin gut so, wie ich bin und du bist gut so, wie du bist. Wenn du das für dich fühlst und wenn du sagst, mein Partner, meine Partnerin, die ist gut für mich und nicht irgendwie ein Aber dahinter steht, dann freu dich darüber, dass du wahrscheinlich in einer glücklichen, normalen Beziehung bist. Normal sage ich immer in Anführungsstrichen, Streit darf sein, ne? Also das ist klar, man darf auch Meinungsverschiedenheiten haben. Es darf nicht nur auf den einen Rücken ausgetragen werden. Und da komme ich auch schon zu einem wichtigen Punkt. Der Umgang in einer Beziehung mit Aggression, Wut und Konflikten. Ne? Also natürlich, um nochmal den Bogen zurückzumachen zu den Ursachen, natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt alles in dem kurzen Text, den ich dir jetzt gesagt habe, alles umfassend drin haben. Das ist nur so ein kleiner Einblick, wie so etwas entstehen kann, wie eine Bindungsangst halt ja, sich über die Jahre hinweg entfalten darf. Und jetzt möchte ich so ein bisschen was dazu erzählen. Wenn du halt in einer Beziehung bist und merkst mit deinem Gegenüber, du liebst den zwar, aber da sind die Verhältnisse nicht ausgewogen. Wenn Aggression, Wut und Konflikte, so wie ich das gesagt hatte gerade schon, einfach auf deinen Schultern immer ja, ausgetragen werden oder du ungerechte ja, Wutkonflikte mit oder von deinem Partner, von deiner Partnerin, die eigentlich mit sich selber führt, ja, übergestülpt bekommst und auch die Schuld dafür dann erhältst, dann ist das ganz oft auch ein Zeichen dafür, dass derjenige nie gelernt hat, damit umzugehen. Das Problem daran ist dann aber auch, wenn du immer alles abbekommst und immer beschossen wirst, kannst du noch so viel meditieren, Yoga machen oder deine Auszeiten dir irgendwo nehmen, es wird dich irgendwann über kurz oder lang mürbe machen, weil diese bindungsängstlichen Menschen manchmal oder auch ganz oft einfach keine Kanalisation dafür gelernt haben, wohin mit ihrer Wut, wohin mit ihren Aggressionen. Sie haben oft nicht die Kommunikationsstrategien oder die Möglichkeiten wie andere, weil sie tatsächlich ja, und das kennst du vielleicht, ja, wenn du mal Angst hast, unter gewissen Stresssymptomen auch einfach leiden. Also da ist der Blick nicht mehr klar, der Tunnelblick ist vorhanden und die kleinsten, ja, Konflikte, wenn du jetzt zum Beispiel die letzte Wurst aus der Packung genommen hast, dann flippt dein Gegenüber vielleicht aus. Du weißt gar nicht warum, weil ihr habt ja noch andere Wurst, aber nicht diese Wurst mehr im Kühlschrank. Ja, du könntest vielleicht auch an einen Choleriker geraten sein, mag sein. Aber diese bindungsängstlichen Menschen haben dann auch mal ganz oft dann solche Filme im Kopf laufen wie, ja, ich wusste es gleich, du nimmst keine Rücksicht auf mich, du liebst mich gar nicht, es ist doch besser, wenn ich alleine bin, dann werde ich nicht verletzt. Also so eine kleine Wurstgeschichte kann tatsächlich schon, ja, dazu beitragen, dass man in einen Riesenstreit gerät. Der Konflikt ist dann riesig. Du selber versuchst dann, ja, diesen Konflikt zu schlichten und alles für deinen Partner zu tun, dich zu verbiegen vielleicht auch und es ihm alles recht zu machen. Und dann gibt es diesen ganz gefährlichen Kreislauf, dass dieser bindungsängstliche Mensch, der ja eh die ganze Zeit Angst hat, dass der Partner, dass er dem Partner nicht genügt, nicht reicht, weil er ist ja nicht in seinem Kopf okay, dass er dann immer wieder solche Sachen rausholt, das vielleicht auch ein bisschen provoziert, um dann anschließend mit einem großen Knall zu gehen und zu sagen, ich hab's doch gewusst, ich bin nicht gut genug oder meinetwegen auch du bist nicht gut genug, wir beide sind nicht gut genug und ja, können gar nicht an einer Lösung genau arbeiten. Dann ist es halt an dir, dass du dich schützt. Also gerade was das Thema Wut und Aggression angeht, wenn derjenige da drinnen gefangen ist und keine Lösungsmöglichkeiten hat, dann kannst du ihm noch so gut zureden, wie du möchtest, du kannst noch so lieb und nett sein, wie du möchtest, das Problem wird weiterhin bestehen, weil nur er kann sich ändern und das kann er nur, wenn er das sieht, wenn er das Problem wirklich erkannt hat, dass ja nicht du das Problem bist mit der letzten Wurstscheibe, die du genommen hast, sondern eine tief sitzende alte Verletzung, die aufarbeitet werden muss. Und das ist nicht immer so leicht und nicht so einfach getan. Ängste entwickeln sich nicht, ja, so lapidar. Da sitzt schon sehr viel emotionale, ja, manchmal vielleicht auch Gewalt dahinter, also emotionales Leiden. Und manche oder viele möchten da auch gar nicht hinschauen und vermeiden sowas auch. Deswegen kannst du dich nur schützen. Du kannst deinen Partner mal darauf ansprechen. Du kannst ihm auch Literatur hinlegen. Die, je nachdem, wie die so gepolt sind, werden sie vielleicht denken oder merken, oh Mist, ja, stimmt, dieser bindungsängstliche Typ bin ich. Dann können die sich professionelle Hilfe holen bei Psychologen, bei Therapeuten, bei Coaches und daran arbeiten. Aber wichtig ist halt auch, dass du für dich eine klare Strategie fährst und auch dich schützt. Ich hatte ja auch schon so ein bisschen das Thema jetzt Enttäuschung auch mit angesprochen, also diese bindungsängstlichen Menschen, die in Anführungsstrichen leben von auch solchen Enttäuschungen. Die wurden als Kinder enttäuscht, die wurden als Jugendliche enttäuscht und ich hatte eben gesagt, manchmal provozieren sie ja auch solche Situationen, wo sie zum Schluss sagen können, ich bin wieder enttäuscht worden, ich habe es ja gewusst. Warum tun Menschen sowas? Warum, ja, ernähren sie sich von dieser Enttäuschung? Das tun sie, weil sie es nicht anders kennen. Das ist so eine Grundsicherheit, das Gefühl Enttäuschung kennen sie, da wissen sie damit umzugehen und ja, das ist für sie halt normal und Alltag. Und Enttäuschung sind auch, also bedeutet nicht immer gleich, dass man große oder grobe Fehler machen muss bei solchen Leuten, die ja eh wirklich zusitzen und auch auf Anspannung sind. Die sind auch immer wie so kleine, ja, wie das scheue Reh. Die gucken immer ihren Partner an und hoffen natürlich, dass der sie auch wirklich liebt. Und die suchen auch manchmal die Fehler oder Anzeichen, sind ganz angespannt. Und wenn dann irgendwie was kommt, auch wenn es nur die kleinste Kleinigkeit ist, wie mit meinem Beispiel eben, dann ist diese Enttäuschung, also wenn du jetzt sagst, auch schade, mein Partner hat mir die letzte Wurstscheibe weggenommen, die hätte ich aber gerne auf meinem Brötchen gehabt, da bin ich bei Enttäuschung bei auf einer Skala von 0 bis minus 10, vielleicht bei minus 0,5 oder minus 1, wenn es oder minus 2, wenn es deine Lieblingswurst ist. Derjenige sieht da aber ganz viel andere Sachen hinter und ist gleich bei minus 8 oder 9. Was dir ja wiederum eine ganz andere, also für dich auch für dein Verständnis denkst du so, was ist bei dem los? Und für dich wäre das ja eine ganz andere Situation. Du siehst das ja ganz locker in Anführungsstrichen oder lockerer als er. Und bei ihm geht gleich, weil er diese Enttäuschung so doll spürt, ist ihm das so, als würdest du deinen Partner beim Fremdgehen meinetwegen erwischen. So kannst du das dir ungefähr vorstellen manchmal in manchen Situationen, weil die halt unter dieser Anspannung stehen, weil die diese Ängste haben, dass das nicht mehr rational überdacht werden kann, sondern die sind auch irgendwie immer so ein bisschen auf der Flucht und vielleicht auch mal erleichtert, wenn die Flucht gelungen ist. Also wenn sie dann wieder eine Enttäuschung aufgedeckt haben und dann gesagt haben, ja, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wir beenden das am liebsten. Dann haben sie zum einen erstmal die Bestätigung, diese Enttäuschung geht ja weiter, weil sie wurden ja wieder enttäuscht. Bringt von außen gesehen natürlich nichts, für den bindungsängstlichen Menschen schon, ne? Es ist die Bestätigung. Und in dem Moment aber auch wieder ein Stück Freiheit. Ich bin frei, ich bin nicht mehr gefangen, ich muss nicht mehr auf der Flucht sein, der Körper kann sich wieder entspannen. Das haben halt auch viele, dieses Thema Flucht. Also da kann ich auch noch ein Beispiel zu nennen. Ich hatte das auch mit einem meiner Ex-Partner. Bei meinem damaligen Partner und mir war das so, wir haben nicht zusammen gewohnt, sondern in getrennten Wohnungen, auch in verschiedenen Städten, war jetzt nicht allzu weit weg, also eine Autofahrt war eine halbe Stunde. Aber durch unsere unterschiedlichen Jobs und auch seiner Verpflichtung, weil er hatte auch Nachtdienste und ähnliches, ja, hat man sich halt nicht so oft in der Woche gesehen und hatte halt ja so ein, zwei Tage, Abende, wo man was miteinander unternommen hat. Im Nachhinein weiß ich, wir haben auch nicht wirklich was miteinander unternommen. Und es gab auch schon viele Anzeichen im Vorfeld, aber in dem Moment war es halt eine humane Beziehung und nicht besonders aufregend, möchte ich mal behaupten. Also es war jetzt nicht, dass man sagt, oh, man hat ganz viele tolle Sachen zusammen gemacht oder irgendwas erlebt. Es ist so ein bisschen dahin geplätschert, aber man war froh, nicht unbedingt alleine zu sein und jemanden zu haben, mit dem man mal sprechen kann, essen gehen kann. Aber es war jetzt auch nichts Inniges. Oder innig in dem Sinne, natürlich hat man Gefühle füreinander gehabt, aber jetzt nicht so innig, dass man 24/7 aufeinander sitzt. Das sollte oder wollte er angeblich auch mal irgendwann ändern. Also man hatte so darüber gesprochen, dass auch vielleicht die Zeit wäre, darüber sich Gedanken zu machen, zusammenzuziehen. Und die Idee kam auch von seiner Seite, aber irgendwie merkte ich dann schon so, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da nicht ganz richtig. Weil er immer wieder, also ich habe ja, ich persönlich habe ja tatsächlich Eigenheim und hat ihn halt auch gefragt oder gesagt, er könnte ja auch hier mit hinziehen, das würde sich ja anbieten, er dürfte sein Kind mitbringen, ich hätte ja noch einen Platz oder noch einen Raum auch dafür auf jeden Fall gehabt, also es wäre möglich gewesen und er suchte immer wieder verschiedene Ausreden, die im Nachhinein wirklich sehr lächerlich und auch dahergeholt waren, um nicht hier hinziehen zu müssen und fing dann an, halt auch so utopische Vorschläge zu machen, nach Bielefeld zu ziehen, aber in so bestimmte Bereiche, wo halt auch die Kosten eines Hauses, einer Wohnung sehr hoch gewesen wären. Und er war jetzt nicht finanziell so aufgestellt, dass man sagen kann, er hätte sich eine 3.000 € Miete leisten können. Das wäre es nicht gewesen. Und für mich stand halt auch von vornherein klar, ich möchte keinen Mann finanzieren, der nur auf Prestige aus ist. Also ich möchte irgendwo hinziehen, wo es mich hinzieht tatsächlich, wo ich mich wohlfühle. Und dann ging es halt auch so ein bisschen darum, dass so die Wünsche, die Ideen, und dann war es dann halt auch öfter mal in so einem Gespräch, dass man zusammenziehen könnte. Und dann hatten wir gesagt, okay, wir ziehen zusammen, wir können ab, ich weiß gar nicht mehr, dann und dann anfangen zu gucken, ob wir was finden. Und dann haben wir tatsächlich noch an einem, ich meine, es war ein Dienstag oder ein Mittwoch, darüber geredet, dass wir zusammenziehen, was wir mitnehmen können, dass das eine schöne Zeit werden könnte. Und ja, Freitag wurde dann die Beziehung von ihm beendet. Zwar erst nach meinem Nachfragen, weil er sich dann von jetzt auf gleich auch zurückgezogen hat, im Vorfeld einen Streit initiiert hat, um das Ganze halt mit so einem großen Knall enden zu lassen. Also der Streit kam aus dem Nix, der Streit kam auch über ein Thema, was nicht streitbar, doch streitbar ist es vielleicht schon, aber nicht, also keinen Sinn, keinen Grund hatte. Also man kann sich über jedes Thema streiten. Man könnte auch über die Wandfarbe ein Riesenfass aufmachen, auf jeden Fall. Aber um es, bleiben wir bei dem Beispiel. Also so fühlte es sich an, dass er auf einmal anfing, wirklich unfair zu handeln, weil die Wandfarbe weiß war. Also so gefühlt, für mich so gefühlt, ging dann dieser Streit los. Und diese Beziehung wurde von jetzt auf gleich beendet. Also dieses Thema Zusammenziehen war vom Tisch und dann war halt auch Ruhe. Und ja, ich brauchte tatsächlich auch nur 2 Wochen, um dahinter zu kommen für mich selber. Das war auch nochmal so ein Ansporn, für mich selber nochmal an mir zu arbeiten, um zu gucken, oh mein Gott, was war da in dieser Geschichte, was ist da passiert? Und dieser Mann fing aber trotzdem an, sich wieder mal zu melden. Es fehlten auch immer Sachen, die ich noch bei ihm hatte, die er mir vorbeibringen sollte. Und es war immer nie komplett. Also ich merkte, immer noch ist da was. Und tatsächlich gibt es diese bindungsängstlichen Menschen, die haben jetzt alles hinter sich gelassen. Die haben jetzt einen Cut gemacht. Die sind auf einmal befreit. Die müssen nicht mit jemandem mehr zusammenziehen und auf die Wünsche und Bedürfnisse der anderen zu achten, weil das fällt bindungsängstlichen Menschen tatsächlich auch oft schwer. Die Wünsche der anderen zu akzeptieren, zu respektieren, umzusetzen, weil die dadurch gleich so ein Druckgefühl haben. Und sein Druckgefühl war jetzt weg. Wir waren jetzt getrennt, wir müssen nicht mehr zusammenziehen, aber den Kontakt wollte er trotzdem nicht abbrechen. Und da kommen wir auch schon, das ist so ein bisschen so auch dieses Thema, viele bindungsängstliche Menschen finden diese Jagd toll, diese Jagd auf ihren Partner, also diese bindungsängstlichen Menschen möchten voll gerne diese Partnerin und den Partner jagen, die Beziehung quasi erobern. Und wenn sie die dann haben, ist es uninteressant oder die Ängste kommen zum Vorschein. Und so war das dann halt auch bei meinem Ex, bei meinem Ex-Partner, dass der wieder anfing, in diesen Jagdmodus zu gehen. Und den habe ich dann tatsächlich auch wieder irgendwann unterbrochen und gesagt, du, nee. Und dann auch mit Freundschaft oder so, möchte ich nicht. Weil da zu bindungsängstlichen Menschen, die nicht hinsehen wollen, die nicht auch mal an sich arbeiten möchten, weil man kann Ängste und Phobien mindern, man kann sie erkennen, man kann dann an sich arbeiten. Wer das nicht möchte, wer das nicht kann, dann gebe ich dir den Tipp, renn, lauf, cutte das Ganze und gehe nicht wieder zurück, egal wie sehr du denkst, ah, vielleicht hat er sich geändert oder vielleicht ist sie doch nicht mehr so zickig und so doof. Doch, wenn dieser Mensch nicht sich in Behandlung begeben hat, wird die ganze Situation wieder darauf hinauslaufen. Das ist auch der größte oder der häufigste Grund von On-Off-Beziehungen, dass bindungsängstliche Menschen immer wieder ankommen, der andere die Hoffnung hat, okay, diesmal wird es besser. Nein, wird es nicht. Dann trennt man sich wieder, dann kommt der andere wieder angekrochen und dann denkt man sich, okay, ja, vielleicht jetzt, ich finde ihn ja immer noch toll. Nein, lass deine Tür zu, lauf so weit, wie du kannst, und zwar in die Arme eines Mannes oder in die Arme einer Frau, für die es wert ist. Das ist so meine eine Geschichte. Also wahrscheinlich kommt dieser Partner auch vielleicht noch in dem ein oder anderen Beispiel vor, weil im Nachhinein, wo ich das Ganze halt auch professioneller gesehen habe und mich damit mehr mit beschäftigt habe, ist es mir klar geworden. Aber du musst tatsächlich auch erst ins Bewusstsein kommen, du selber auch als Partner oder Partnerin von einem bindungsgestörten Menschen. Wenn du sowas nicht weißt, wenn du sowas noch nie erfahren und erlebt hast, dann kannst du auch die Muster und die, das, was dahinter steckt, nicht erkennen. So, ich hatte mir eigentlich ein System zusammengelegt oder zurechtgelegt, wo ich dir schön akkurat in einer Struktur, die alles so wie in der Schule erzählen wollte. Ich bin jetzt tatsächlich immer so ein bisschen auch gehüpft. Ich hoffe, du bist trotzdem gut mitgekommen. Wenn nicht, schreib mich liebend gerne an. Du darfst mich auch gerne anschreiben, wenn du dich in irgendeiner Rolle hier wiedererkannt hast, wenn irgendwie dein Bauchgefühl oder deine Intuition gerade so ein bisschen zwickt und sagt, oh, Bindungsangst, ich glaube, da möchte ich mehr drüber erfahren. Schreib mich an. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich Nachricht bekomme. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du in keiner bindungsängstlichen Beziehung steckst. Und wenn doch, es kann dir geholfen werden. Und auch wenn du sagst, oh, vielleicht bin ich ja auch der bindungsängstliche Mensch, auch dir kann geholfen werden. Und es muss nicht so weitergehen. Das ist das Schöne. Wir können uns verändern. Wir können einen Prozess entweder love it, leave it oder change it. Und dieser Prozess ist tatsächlich auch, den musst du nicht lieben, den darfst du verändern. Und in dem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, gute Nacht oder was auch immer du gerade machst. Auf jeden Fall werden wir uns wiederhören und zwar bei, oder ich wünschte mir, wir würden uns wiederhören. Ich werde auf jeden Fall, so rum, nochmal das Thema Bindungsangst näher mit dir erläutern, weil ich merke einfach das, was ich mir zurechtgelegt habe, da ist noch ein bisschen was. Da habe ich noch ein bisschen was zu erzählen. Wenn du noch was hast, schreib mich an. Ich freue mich, wenn du Fragen hast oder wenn du auch eine Podcast-Folge mit mir zusammen aufnehmen willst oder du vielleicht auch Experte bist zum Thema Bindungsängste. Lieben gern, Infos her, ich freue mich. Und bis dahin, fühl dich ganz fest gedrückt.